Schön, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Wir haben schon gehört, wir sind in einer Reihe Anfänge des Glaubens und haben schon einiges gehört. Letzte Woche ging es um Abraham. Da haben wir zum Beispiel gelernt, dass Ur das Kassel des alten Orients war, was ich sehr interessant fand. Und heute geht es weiter mit Jakob, Leben als Geschenk. Ich weiß nicht, was ihr identifiziert in eurem Leben als geschenkt. Ob das bestimmte Ereignisse sind, ob das das Leben insgesamt ist, ob ihr dankbar seid oder ob ihr vielleicht auch gerade frustriert seid, ob ihr müde seid, ob ihr das Leben als Geschenk erlebt und denkt, ja, so voller Vitalität, oder ob ihr denkt, das Leben ist ein Geschenk, das ich vielleicht manchmal gar nicht so haben möchte, das gar nicht das ist, was ich mir manchmal gewünscht habe. Als ich so drüber nachgedacht habe, ich bin jetzt ja so in der Lebensmitte, die Midlife-Crisis klopft jeden Tag an die Tür, ich mache noch nicht auf. Aber da überlegt man ja so, was hat das Leben gebracht, was habe ich so gemacht bisher, was war denn Geschenk in meinem Leben? Und ich habe viel erlebt, habe meine Schornsteinfeger-Ausbildung gemacht, habe meine Zeit lang in Honolulu gelebt und so war so einiges. Aber als ich so überlegt habe, was war vielleicht das, was am prägendsten war, dann war das vielleicht die Geburt meiner ersten Tochter, wo ich zum ersten Mal verstanden habe, was das heißt, ein Leben geschenkt bekommen. So ganz plastisch, so einfach, so eindeutig, sie kurz nach der Geburt in den Händen zu halten, zu baden. Dabei ist sie ganz friedlich eingeschlafen und ihr Kopf lag dann so an meinem Arm und ich wusste gar nicht so richtig, was ich machen sollte, vor Freude und Adrenalin und Angst, dass ich sie irgendwie zerdrücke. Und Leben als Geschenk, da wurde mir das so klar, dass das Leben ist ein Geschenk und wie zerbrechlich dieses Geschenk auch ist und wie vorsichtig das ist und wie es abhängig ist von so vielen äußeren Bedingungen auch. Und ich fand das faszinierend, dann auch zu sehen, ja, jetzt ist sie mittlerweile 11 Jahre alt und beschenkt durch ihre Art, ja, ganz viele Leute bei uns in der Familie und ab und zu gibt's auch mit diesem Geschenk Auseinandersetzungen. Und das ist spannend. Ja, sowas nennt man nicht 11 Jahre Preteen jetzt, genau, und jetzt spannend, was da noch so alles kommt. Und so fängt ja jedes unserer Leben an. Jedes unserer Leben, ein Satz voll Weisheit, beginnt mit der Geburt. Ja, da habe ich lange dran gefeilt. Und so ist es auch mit unserem heutigen Gast, mit dem wir uns beschäftigen wollen, Jakob. Und da spielt das eine ganz große Rolle bei Jakob, die Geburt. Und er steht sozusagen für sein ganzes Leben. Und ich möchte uns mal ein paar Verse vorlesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 25, ab Vers 21. Also wir sind sozusagen in der Reihe von Abraham, dann Isaak und Rebekka. Und die beiden hatten ein Problem am Anfang, nämlich Rebekka aber bekam keine Kinder. Deshalb betete sie mit Isaak zum Herrn und der Herr erhörte ihre Bitte. Rebekka empfing Zwillinge. Als die Kinder im Mutterleib heftig gegeneinander stießen, sagte sie, wenn es so steht, warum bin ich dann schwanger geworden? Sie ging, um den Herrn zu befragen. Und der Herr gab ihr die Antwort, zwei Völker trägst du jetzt in deinem Leib. In deinem Schoß beginnen sie zu streiten. Das eine wird das andere unterwerfen, der Erstgeborene wird dem Zweiten dienen. Als die Zeit der Entbindung kam, brachte Rebekka tatsächlich Zwillingsbrüder zur Welt. Der erste, der herauskam, war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt. Sie nannte ihn Esau. Danach kam der Bruder heraus, der hielt Esau an der Ferse fest. Darum nannte sie ihn Jakob. Ihr Vater Isaak war 60 Jahre alt, als die beiden geboren wurden. Ein sehr interessanter Text. Und man könnte ihn jetzt auf allerlei Arten deuten und auslegen. Ich möchte uns ein paar Gedanken dazu sagen. Man könnte zum Beispiel etwas über Geschwisterkonstellation machen hier. Und das spielt tatsächlich auch eine große Rolle, weil wenn wir über Jakob nachdenken, werden wir immer wieder in seinem ganzen Leben auf Esau zurückkommen. So wie sie im Mutterleib zusammen waren, selbst bei der Geburt miteinander verbunden waren, so sind sie auch sichtbar und manchmal unsichtbar verbunden ihr ganzes Leben lang und hängen aneinander. Sie sind in eine Familie reingeboren, kurz nacheinander. Man könnte vielleicht ein bisschen naiv sagen, in dieselbe Familie, sie hatten dieselben Startvoraussetzungen. Und doch war ihr Leben komplett unterschiedlich. Von Anfang an schon unterschiedlich angelegt. Schon im Mutterleib haben sie sich miteinander gekämpft. Hat man das beobachten können? Hat Rebekka, die Mutter, das gespürt? Und Gott hat gesagt, ich möchte zwei Völker aus ihnen machen, hatte einen Plan. Und wie das oft so ist in der Bibel, dass hier zwei Dinge zusammenkommen. Einmal dieser Plan Gottes und einmal dann auch die Lebensgeschichte der Menschen, die sie doch leben müssen und dürfen. Und beides steht in einer gewissen Spannung und gehört doch ganz eng miteinander zusammen. Und das erleben die beiden dann auch. Und das wird schon, wie das im Alten Testament und überhaupt im Orient oft so Sitte ist, das wird in ihren Namen deutlich. Esau, rötliche Haare, das rötliche Edom, das ist das Volk, das aus ihm herauswächst, die Edomiter. Und Jakob, der Fersenhalter, an anderer Stelle wird dann auch gesagt, der Betrüger, das steht auch schon für sein Leben. Und auf der anderen Seite heißt das ursprünglich, Gott möge dich schützen. Und auch in diesem Namen wird schon deutlich, was in Jakobs Leben eine große Rolle spielt, nämlich so eine gewisse Ambivalenz. Das sind zwei Dinge, die zusammengehören, die ganz widersprüchlich sind. Auf der einen Seite wächst Jakob auf und ist ein Taktiker, ist ein Fuchs. Guckt immer, wie er so das Beste für sich herausholen kann. Betrügt andere Leute, belügt andere Leute, um an sein Recht zu kommen. Um dieses Geschenk Leben wirklich auszunutzen. Immer so am Rande oder auch schon darüber, was eigentlich rechtens ist. Esau dagegen ist eher der Ehrliche, der grad raus, der im Jetzt lebt, der gar nicht so viel plant und der in der Natur ist, verbunden ist, der kochen kann, der jagt und der das Leben einfach jetzt genießt. Ihn, der Erstgeborene, was eine große Rolle spielt in der damaligen Zeit, der Liebling auch des Vaters, der den Segen der Familie des Vaters wieder weitertragen soll. Und Jakob, das Muttersöhnchen, der Taktiker, der überlegt, der weiß, was möchte ich mit meinem Leben machen. Und diese zwei haben eine lange Geschichte dann. Und das erste Mal, wo wir davon lesen, dass sie so richtig aneinander kommen, ist, wo es um dieses Erbe geht, um diesen Segen, diesen Erstgeburtssegen, wo sie hier zusammenkommen. Esau kommt und hat Hunger von der Jagd und Jakob hat eine Erbsensuppe. Und Esau denkt nur im Hier und Jetzt und will alles tun für diese Erbsensuppe. Linsensuppe. Ja, da muss man nochmal gucken, ob da nicht beides möglich ist vom hebräischen Text. Also Linsensuppe, Entschuldigung. Also bei Kindern kann man das ja verstehen. Also für meine zweite Tochter Lilly, die wird für eine halbe Stunde Fernsehen gucken, wird die alles verkaufen. Ja. Und das, also da kann man das nachvollziehen. Ja, also Kinder, die sehen das hier und jetzt und denen ist das nicht klar, was das für eine Bedeutung hat. Aber eigentlich von einem Erwachsenen, von Esau, hätte man eigentlich erwartet, dass er dieses Erstgeburtsrecht schätzt. Aber in diesem Moment war ihm das alles egal und er hat es seinem Bruder verkauft für eine Linsensuppe. Und Jakob hat das ausgenutzt. Und das hat tatsächlich Konsequenzen gehabt. Und als es soweit war, dass Isaak sein Segen gesprochen hat, dann mit der List der Mutter hat sich Jakob den tatsächlich auch erschlichen. Und Esau war zornig, dass er betrogen wurde, obwohl er eigentlich das ja Jahre vorher sozusagen hergegeben hat. Und dieser Zorn wurde so groß, dass Esau Jakob verfolgt hat. Und diese Brüder sind zwar jetzt auseinandergegangen und waren trotzdem da. Sie haben dieses Geschenk des Lebens beide bekommen auf ganz unterschiedliche Weise und waren beide damit unzufrieden. Beide haben immer auf den anderen geschaut. Jakob ist dann geflohen zu seinem Onkel Richtung Osten und hat dort gearbeitet und hat das erlebt dort, was er getan hat. Nämlich diesmal wurde er betrogen. Er hat sich verguckt in die Tochter des Onkels, die wunderschöne Rahel, und wollte sie heiraten, hat ausgemacht, 7 Jahre arbeite ich für sie. Und in der Hochzeit, als der Schleier gelüftet wurde, war da die ältere Tochter, Lea. Die war nicht ganz so schön. Und Jakob war entrüstet und enttäuscht und hat dann mit Laban, seinem Onkel, verhandelt, und er hat dann auch die nächsten Tage Rahel bekommen, musste aber dafür nochmal 7 Jahre arbeiten. Wieder mit Erst- und Zweitgeburt, wieder Betrug. Das, was er sozusagen gesät hat in seinem Leben, das hat er auch geerntet. Das, was er gelebt hat, das hat ihn wieder eingeholt. Und das ist so ein Strang in dem Leben von Jakob. Dass er immer wieder an diese Grenzen kommt, immer wieder selbst betrügt. Das geht dann weiter nach den 14 Jahren, wo er seinen Onkel verlässt. Da geht's wieder mit Lügen und Betrügen und wie viel Schafe und so weiter. Und das ist so eine Linie. Aber es gibt auch noch eine zweite Linie. Das finde ich sehr, sehr faszinierend in dem Leben von Jakob. Nämlich diese Segenslinie Gottes. Nämlich diese Segenslinie, dass er von Gott gesegnet wird. Auf der Flucht träumt er, dass er Gott begegnet, eine Himmelsleiter gen Himmel geht und Gott zu ihm spricht und diesen Abraham-Segen auf ihn übergeht und aus ihm wird ein großes Volk werden. Dieser Jakob, dieser Betrüger, Gott geht trotzdem mit ihm. Und dann, als er sein Leben in Ordnung bringen möchte, als er merkt, so geht es nicht weiter, als er wieder sagt, ich möchte zurückgehen zu meiner Familie, da begegnet ihm wieder Gott. Und beides gehört zusammen. Und beides ist angelegt schon in ihrer Geburt, schon sozusagen pränatal. Jakob erlebt beides in seinem Leben, im Zusammenhang mit Esau und im Zusammenhang mit Gott. Und ich glaube, das ist nicht nur für Jakob, sondern der auch dann zu Israel wird, zum Volk wird. Ist auch etwas, was dann für das ganze Volk Israel gilt. Immer wieder auf der einen Seite die Loslösung, das Schwere, das Lügen und Betrügen, das Weggehen von Gott. Und auf der anderen Seite die Treue Gottes, der Segen Gottes, der trotzdem bleibt. Das ist eine faszinierende Spannung. Und ich glaube auch, dass es bis heute so ist. Zumindest kann ich mich da oft mit identifizieren. Dass ich auf der einen Seite in meinem Leben vieles Gute erlebe, aber auch vieles Schwere, vieles Herausfordernde. Viele herausfordernde Situationen. Und viele Fehler mache, dass ich lüge und betrüge manchmal. Dass ich an meine Grenzen komme und dieses Geschenk des Lebens zum Beispiel oft nicht achte. Dass ich von Situationen in Situationen genauso handle wie Esau, nämlich das, was Gott mir schenkt, überhaupt nicht schätze, sondern es mit Füßen trete. Und dass ich mir den Konsequenzen manchmal gar nicht bewusst bin. Dass ich Menschen verletze, dass ich nur mein egoistisches Handeln sehe. Und dass ich auf der anderen Seite erstaunt bin, dass Gott sich doch immer wieder zu mir stellt. Dass Gott nicht sagt, ich habe genug von dir, sondern dass er mit diesem Weg geht. Und ich glaube, das ist eine Wesensart Gottes, dass er treu ist. Und dass sich diese Treue immer wieder in unser Leben hineinspiegelt. Und das liegt schon im Wesen. Roland hat am Anfang der Predigtreihe gesagt, wir sind alle im Wesen Gottes geschaffen. Und dieses Wesen Gottes spiegelt sich, wenn auch gebrochen, in allen Menschen wieder. Und ich glaube, das ist das, was uns auch mit Gott immer wieder verbindet. Egal wie gebrochen auch unsere Lebenswege sind. Gott lässt nicht los. Gott hält dich, egal wo du gerade bist, egal was du gerade spürst, egal wie verunsichert du bist, egal wie sehr du dich freust über dieses Geschenk deines Lebens oder wie erschöpft du darüber gerade bist, wie frustriert du darüber gerade bist. Gott hält dich und er geht mit dir, egal wo der Weg hingeht. Jakob hat sich auf den Weg nach Hause gemacht, nach diesen 14 Jahren bei seinem Onkel Laban. Auf den Weg nach Hause und wollte sich versöhnen. Und er hat seinen Knecht vorausgeschickt, zu seinem Bruder Esau und sollte gucken, wie ist die Stimmung so. Der Knecht kam zurück und Esau hat sich auch auf den Weg nämlich gemacht, Jakob entgegen. Aber der Knecht hat nur gesehen, er kommt mit ungefähr 400 Leuten und Vieh und macht sich auch dir entgegen. Und Jakob hat gedacht, Mist, der kommt mit 400 Leuten und jetzt nimmt er Rache an mir. Aber er wollte die Versöhnung und er ging den Abend vorher und hat gekämpft mit Gott und hat sich versöhnt mit Gott und hat diesmal gekämpft am Jabbok um den Segen Gottes, diesmal richtig, ohne Betrug. Gekämpft mit dem Engel des Herrn, mit Gott und hat gesagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und Gott hat ihn gesegnet. Und Gott hat ihn gesegnet und hat sich versöhnt mit seinem Leben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen in Jakobs Leben. Dieser ehrliche Kampf, aus dem er auch verwundet herausgegangen ist mit einer kaputten Hüfte. Aber es war ein ehrlicher Kampf und er hat nicht losgelassen. Und er hat nicht losgelassen und Gott hat ihn gesegnet. Und ich glaube, dass das für uns auch wichtig ist, hier immer wieder diese Versöhnung zu suchen. Die Versöhnung mit unserem Geschenk Leben. Mit all den Dingen, die da passiert sind. Sich versöhnen zu lassen. Versöhnung braucht Begegnung. Begegnung mit Gott und dann auch mit Menschen. Das Zweite, was kam, war, dass Jakob sich versöhnt hat mit Esau. Dass sie zusammengetroffen sind. Dass es keinen Streit gab, kein Gemetzel gab, keine Rache gab. Und das finde ich auch sehr faszinierend von Esau, der Betrogene, der Unterlegene, der nicht das Volk Gottes wurde. Dass er entgegengekommen ist, dass er sich auch versöhnt hat und dass sie zusammengekommen sind als Brüder wieder. Das, was ganz am Anfang angefangen hat, so schwierig, und was sich das ganze Leben immer wieder als schwierig erwiesen hat und so viele Dinge kaputt gegangen sind, wurde dann doch versöhnt am Ende vor Gott und vor den Menschen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir vielleicht manchmal als unmöglich sehen, dass diese Versöhnung tatsächlich stattfindet, aber dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist von dem, was Gott möchte mit und von uns Menschen. Dass wir diese Versöhnung leben und dass wir uns aufmachen, auch wenn der Weg schwer ist, aufmachen anderen Menschen entgegen und diese Versöhnung leben. Dass wir darum kämpfen mit Gott, dass wir ehrlich werden und diese Versöhnung dort bekommen. Dass wir nicht zu stolz sind. Nicht zu stolz, anderen entgegenzugehen, uns zu entschuldigen, andere in den Arm zu nehmen. Jakob wird hinterher im Neuen Testament aufgenommen als einer der Väter. Das ist einer der Väter der Anfänge des Glaubens des Volkes. Aus Jakob wurde Israel. Und auf ihm ruht eine ganz große Geschichte, in dem Erbe wir heute noch stehen. Und es ermutigt mich, dass Gott hier auf so ja scheinbar krummen Linien eine gerade Geschichte schreibt. Und ich habe ein paar Worte gefunden von dem Franziskanerpater Richard Rohr, die das ganz gut für heute beschreiben und die möchte ich zum Abschluss vorlesen. Er nimmt diesen Gedanken von Jakob auf und setzt ihn nun ins Neue Testament, was es bedeutet für Jesus, was er getan hat zur Versöhnung und was es für uns bedeutet. Die Erfahrung der kreuzförmigen Struktur der Wirklichkeit fühlt sich immer so an, als mache man, bildlich gesprochen, zwei Schritte vorwärts und einen zurück. Das mag niemand. Vor allem, weil sich der Rückwärtsschritt nach den zwei Vorwärtsschritten immer wie ein Sterben anfühlt. Viele, die in der Kirche arbeiten, haben das starke Gefühl, sie lebten in einer Phase des Sterbens. Aber Jesus am Kreuz führt uns vor Augen, dass dies der einzige und wahre Weg zum unzerstörbaren Erwachen ist. Darum sollten wir nicht völlig überrascht oder darüber erschrocken sein, wenn wir unsere Karfreitage nahe sind. Menschen, die diese Widersprüche durchleben und durchsterben, sind in Wirklichkeit die Retter der Welt. Es sind jene, die fundamentale Umwandlung und Versöhnung und alles wirkliche Neuwerden voranbringen. Das wünsche ich uns, das wünsche ich dir, dass du das erlebst, dass Gott bei dir ist, dass er dich hält in den schönen Stunden, Tagen, das Geschenk deines Lebens, aber auch gerade in den schweren. Dass du das erlebst, dass diese Schritte vorwärts und auch rückwärts notwendig sind. Und dass wir das gemeinsam feiern können. Und das kann man nirgends besser feiern als im Abendmahl. Im Abendmahl, was das Fest der Versöhnung ist. Was das Fest des Lebens ist. Weil wir dort neue Lebenskraft bekommen. Weil wir dort erinnert werden an diesen Christus, der sein Leben gegeben hat, damit wir leben können. Abendmahl ist ein Fest der Freude, der Hoffnung, des Lebens. Ich lade euch alle dazu ein, dass wir das gemeinsam feiern und Brot und Wein als Zeichen der Versöhnung annehmen für unsere Beziehung zu Gott und unsere Begegnung mit Gott und unsere Beziehung und Begegnung mit den Menschen um uns herum. Amen.